ARD.
Wir melden uns mit den Synapsen heute noch einmal mit einer Sonderfolge bei euch. Denn wir haben noch etwas zu klären, bevor es in 2 Wochen mit unserer nächsten regulären Folge weitergeht. Unseren Wissenschaftspodcast bekommt ihr jeden 2. Freitag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Vor ein paar Monaten haben wir unseren Podcast für euch weiterentwickelt. Wir tauchen zwar auch weiterhin tief ein in wissenschaftliche Erkenntnisse und gucken dorthin, wo der Blick sonst eher nicht hinfällt. Aber wir steigen dafür nicht mehr in alle Fachgebiete der Wissenschaft ein. Wir konzentrieren und fokussieren uns inhaltlich etwas mehr auf all das, was die Forschung über unsere Gesundheit weiß. Ein paar von euch haben uns deswegen geschrieben, dass sie Sorge haben, dass wir nur noch über menschliche Gesundheit sprechen. Aber wir gucken uns nicht allein den Menschen an, sondern fragen auch, wie hängt alles mit unserer Umwelt und auch dem Klima zusammen? All das spielt also auch weiterhin eine große Rolle in den Synapsen. Und dieser Ansatz des Zusammendenkens wird in der Wissenschaft mit dem Stichwort One Health beschrieben. Verschiedene Forschungsbereiche arbeiten also daran, Gesundheitsrisiken vorzubeugen, indem die Zusammenhänge zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und Umwelt mit einbezogen werden. Und genau darum soll es heute gehen, in einem Extra-Interview zur Frage, was ist das eigentlich genau, One Health? Was steckt hinter dem Gedanken? Warum ist er so wichtig, um uns zum Beispiel auch auf so etwas wie künftige Pandemien vorzubereiten? Ich bin Beke Schulmann und ich spreche heute dafür mit Professor Dr. Fabian Lehnderz. Er ist Veterinärmediziner und Mikrobiologe, Direktor des Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald und Professor an der Uni Greifswald. Hallo Herr Lehnderz, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben und mit dabei sind.
Ja, sehr gerne. Guten Morgen.
Ich würde gerne direkt in Ihren Forschungsalltag einsteigen. Ich habe gelesen, Sie sind spezialisiert auf Primaten. Und jetzt haben wir gerade schon gehört, Sie sitzen aber in Greifswald. Da findet man die ja nicht so unbedingt in freier Natur. Wo untersuchen Sie da das Miteinander von Mensch und Tier und wie?
Also es stimmt, dass Primaten, also übrigens sind wir ja auch Primaten, ne? Aber also auch die nichtmenschlichen Primaten, also was man so als Gorilla, Schimpanse, Bonobo oder andere Affenarten auch bezeichnet. Ein roter Faden in meiner Forschung sind, da habe ich schon meine Doktorarbeit drüber gemacht vor 25 Jahren. Das, an den Tieren arbeiten wir auch weiterhin, aber wir arbeiten inzwischen natürlich auch viel an Dingen drumherum, die genauso zentral geworden sind. Ja, also da kommen wir vielleicht gleich noch zu im Rahmen von One Health, kann man sich eben nicht nur eine Spezies und die Probleme anschauen, sondern es ist immer die Frage, wo kommt es her, wo kann es hingehen und wo sind die Einflussfaktoren. Deswegen, ja, Primaten ist schon ein roter Faden in meiner Forschung, aber nicht das Einzige, was wir hier tun.
Und das heißt, Sie machen Feldforschung, Sie reisen aber auch aus Greifswald weiterhin heraus?
Ja, das ist eine Herausforderung. Das weiß jeder, der hier mal war, dass man hier sehr gerne hinfährt, aber wieder wegkommen ist manchmal nicht so einfach. Wir reisen und arbeiten sehr viel international mit unseren vor allem afrikanischen Partnern zusammen. Und dort eben in Ländern, wo es die großen Menschenaffen gibt, also die Schimpansen, Gorillas, Bonobos. Und das heißt, ein Großteil meines Teams inzwischen, aber auch früher meiner Forschung, findet er zum Beispiel an der Elfenbeinküste statt oder in der Zentralafrikanischen Republik.
Und das heißt, Sie suchen da dann aktiv nach den Tieren, untersuchen die oder suchen Sie direkt nach Erregern? Was genau untersuchen Sie dort?
Also wir haben Zugang zu den wildlebenden Menschenaffen über Kooperationspartner. Und das sind Kolleginnen und Kollegen aus der Primatologie, also Verhaltensforscher. Berühmtes Beispiel da früher war zum Beispiel Jane Goodall oder Diane Fossey und eben solche Leute, die Tiere an Menschen gewöhnt haben, ohne sie jetzt anzufassen oder ohne dass sie in Gefangenschaft sind oder ohne dass sie die füttern. Aber sie folgen den Tieren und studieren vor allem das Verhalten. Das ist eine große Faszination für uns und wir lernen sehr viel über unsere tiefe Vergangenheit. Und mit diesen Leuten arbeite ich eng zusammen, denn so können wir eben Daten erheben über auch das Gesundheitsverhalten. Sind die schlapp an diesem Tag, husten die oder haben sie andere Symptome? Und eben auch entsprechende Proben von den Tieren sammeln. Und das ist auch sehr wichtig, weil natürlich braucht man Material, um Diagnostik zu betreiben. Und da arbeiten wir vor allem dann nicht invasiv. Wir wollen die Tiere eben nicht in ihrem Verhalten stören oder irgendwie verschrecken.
Das heißt, sie rücken nicht mit einer Spritze an?
Wir rücken nicht in der Spritze an. Wir legen die nicht in Narkose und nehmen dann Blut und so weiter. Das geht alles nicht, sondern wir sammeln ganz, ganz brav eigentlich nur die Kothäufchen der Tiere ein oder auch Urin. Wir beobachten, welches Individuum hat den Kot abgesetzt. Dann sammeln wir den ein, nachdem das Tier eben 7 Meter Abstand zu seinem Häufchen gewonnen hat, um es nicht zu scheuchen oder so. Und damit können wir unglaublich viel Diagnostik machen. Inzwischen kann man systemische Erreger, respiratorische Erreger, also Atemwegserkrankungen, Hauterkrankungen, all das können wir im Kot nachweisen. Und das andere, was wir machen, ganz kurz, ist, dass wir eben, wenn die Tiere dann versterben, natürlicherweise in diesem Wald, wobei die Frage immer ist, was ist natürlich, dann machen wir natürlich Autopsien. Das heißt, dann wird wirklich das Tier komplett auseinandergenommen, die Organproben entnommen, und das ist natürlich sehr wertvolles Material, wo man aber auch unter sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen dann eben diese Proben entnimmt. Also das sind so die zwei Hauptmaterialien, die wir gewinnen.
Sie suchen aber aktiv nach Erregern in den Tieren bzw. in den Proben, bevor es zu einer Übertragung vom Tier auf den Menschen kommt und nicht erst, wenn der Erreger schon auf den Menschen übergesprungen ist, richtig? Also Sie suchen nach neuen Erregern möglicherweise?
Genau, die Grundidee dahinter ist auf der einen Seite, dass wir diese Tiere, die ja unsere nächsten Verwandten sind, phylogenetisch gesehen, dass wir sie nutzen als Indikatoren für mögliche neue Erreger oder neue Typen bekannte Erreger. Denn alles, was die krank macht oder auch tötet, ist für uns garantiert relevant. Das heißt, sie sind wie so eine Art Frühwarnsystem. Und zusätzlich leben sie halt mitten im Urwald in Gebieten, wo wir wissen, es ist eine hohe Biodiversität, was natürlich sehr toll und schützenswert ist, wo aber natürlich auch und in dieser Diversität auch Erreger sein können, die wir noch nicht kennen. Das heißt, sie filtern sozusagen relevante Erreger für uns heraus. Und über sie wissen wir dann frühzeitig von diesen Erregern. Das ist so die anthropozentrische Sichtweise, ne? Also was können Sie für uns Menschen hervorsagen? Was können wir bei Ihnen detektieren?
Da sind wir dann tatsächlich ja direkt drin im Thema Zoonosen. Das heißt, Ihre Forschung zielt darauf ab, das Auftreten und die Entwicklung von Zoonosen zu verfolgen und zu verstehen. Vielleicht aber nicht unbedingt, sie zu verhindern? Also ginge das überhaupt?
Also die Frage ist immer, was verstehen wir unter verhindern? Also es geht darum, und da müssen wir auch offen und realistisch sein, es geht darum, die Wahrscheinlichkeit dieser Übertragung zu reduzieren. Mhm. Ja, ganz verhindern kann glaubhaft keiner die nächste Epidemie oder Pandemie. Das wäre unmachbar. Aber wir merken ja auch, dass wir dem Problem immer hinterherlaufen. Dann ist wieder was auf den Menschen übertragen, tritt die kleine Reise regional an oder die große Weltreise, wie wir es bei Corona erlebt haben. Und dann müssen wir nachsteuern, Impfstoffe erfinden, Leute behandeln, Isolationsmaßnahmen. Und das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Das heißt, wir müssen besser in der sogenannten Prävention, also in der Vorsorge werden. Und dafür wiederum ist es wichtig, erstmal zu wissen, was gibt es an relevanten Erregern und wo kommen sie her und wo sind die Stellschrauben, um eben, wie gesagt, diese Übertragungshäufigkeit zu reduzieren. Und das ist das große Ziel, was wir hier haben.
Wenn wir jetzt von großen Zielen sprechen, dann würde ich einmal ganz gerne auf Ihre Forschung allgemein kommen. Wenn wir uns jetzt hier heute nicht im Podcast getroffen hätten, sondern vielleicht auf einer Stehparty in einer Küche und ich hätte Sie gefragt, was machen Sie so beruflich? Was hätten Sie mir da gesagt? Sagen Sie bei solchen Gelegenheiten, ich bin Experte für One Health, und dann gucken die Leute Sie an wie Autos, oder wie erklären Sie das?
Also ehrlich gesagt, da ich nicht immer über Arbeit reden möchte, sage ich meistens, ich bin an der Uni und das war's.
Okay.
Nein, also im Ernst, man muss den Begriff leider noch erklären, deswegen ist es toll, dass Sie diese Sendung hier haben, denn es sagt vielen Leuten noch nichts. Also mein Orthopäde sagte auch, ach, Sie sind der Direktor von diesem neuen One Health Institute, was ist das eigentlich? Und das ist natürlich ein schlauer Mensch, der hat Medizin studiert und so weiter. Ja, das heißt, da müssen wir noch dran arbeiten. Es gibt leider für One Health keine gute deutsche Übersetzung. Also irgendwie eine Gesundheit funktioniert halt nicht.
Ja.
Weil in One Health, und das ist das, was ich dann in der Küche beim Kaffee oder Bier erzählen würde, wäre, dass wir uns dafür interessieren, wie eben die Gesundheit von Menschen mit der Umwelt und der Tierwelt zusammenhängt, inklusive dann der Biodiversität. Und dann nimmt man meistens ein einfaches Beispiel, dass man sagt, wenn man jetzt einen Wald verändert, verändert man auch, welche Arten dort vorkommen. Das hat jeder in der Schule gelernt, dass jedes Tier so seine Nische hat. Und das verändern wir. Und damit verändern wir auch eben die Wahrscheinlichkeit, mit welchen dieser Arten und wie oft wir mit ihnen in Kontakt kommen und damit das Risiko, dass wir uns eben mit bestimmten Erregern infizieren, mit denen wir uns vorher nicht infiziert haben. Also das, ne, je nachdem, mit wem ich dann rede, müsste man dann genauer erklären. Aber das ist eben, man kann Gesundheit des Menschen nicht in Isolation betrachten.
Ja.
Sie hängt natürlich eng mit Umwelt und der Tierwelt zusammen. Und das ist so ein bisschen gegenläufig zur starken Spezialisierung, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo wir mit Recht sehr tolles Wissen generiert haben zu sehr spezifischen Fachgebieten. Aber wir haben so ein bisschen vergessen zu sehen, dass die Dinge dann doch auch im großen Ganzen zusammenhängen. Und das ist das, was die Disziplin und das Konzept One Health eben jetzt besagt und wieder verstärken möchte.
Mhm. Genau, das klang schon an. Das ist ja ein Forschungsfeld, das relativ jung ist und vielleicht vielen Menschen, wenn überhaupt so der Zusammenhang das erste Mal eben in Verbindung mit der Corona-Pandemie begegnet ist, da haben viele vermutlich das erste Mal so erlebt, dass das Auftreten von Zoonosen ja eben durchaus etwas damit zu tun haben kann, wie eng wir zusammenleben, Mensch und Tier und auch mit der Ausbeutung von Tieren. Aber das Forschungsfeld ist ja nicht erst zur Corona-Pandemie entstanden, sondern ja schon etwas früher. Gibt es so eine Art Initialzündungsmoment für die Entstehung des Gebiets? Oder hat sich das so schleichend entwickelt? Man merkte einfach, da braucht es irgendwie Zusammenhang.
Also es gibt verschiedene, sagen wir mal, Anfangspunkte. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist dieses One Health-Konzept in den alten Kulturen schon sehr schön zu finden. Ja, Sie finden das in den alten Schriften der Griechen und Römer. Wenn wir mit unseren Studienteilnehmern mitten im afrikanischen Urwald, wo wir mit der Bevölkerung zusammenarbeiten, reden und ihnen das erklären, dann sagen die, ja klar. Also es ist total selbstverständlich, weil wenn der Wald nicht gesund ist, weiß ich, kriege ich nicht genug Fische und genug Tiere, um mich davon zu ernähren. Das heißt, es war mal integraler Bestandteil unseres Lebens.
Und wir haben uns davon
vergessen, so ein bisschen, wir haben es vergessen, wir haben uns davon entfernt. Deswegen, ich bin froh, dass wir es wiederentdeckt haben. Und natürlich gehen wir nicht zurück in den Wald und leben jetzt von Pilzen und Beeren, sondern die Frage ist, wie kann man das auch in unserer modernen Welt anwenden? Trotzdem hat dieses Konzept eine Renaissance erlebt. Und ja, da hat die Corona-Pandemie natürlich geholfen. Es gibt jetzt ein sogenanntes One Health High Level Expert Panel. Das haben die großen Organisationen WHO, FAO, UNEP und WHOAM zusammengetan. Das sind jetzt die Weltorganisationen für Gesundheit beim Menschen, beim Tier, für Umwelt und so weiter. Ja? Und die haben eine Definition erarbeitet. Und das ist natürlich gut, weil dann haben wir etwas, worauf wir uns beziehen können, worauf sich die Ministerien beziehen, wo sich alle einig sind, das ist jetzt das One Health Konzept. Mhm. Also sowas hat sehr geholfen. Und hier in Deutschland haben wir seit letztem Jahr die sogenannte One Health Plattform. Das ist ein großer Forschungsverbund im Prinzip, wo viele Wissenschaftlerinnen sich dann treffen und überlegen, wie können sie gemeinsam Projekte etablieren, und das ist von etlichen Ministerien unterstützt und unterschrieben worden. Das heißt, da ist auch erkannt worden, wir müssen eben über diese Disziplingrenzen mehr zusammenarbeiten. Das ist also auch der politische Wille, das zu unterstützen. Mhm. Da gibt es also verschiedene Punkte, wo die Zündungen waren.
Mhm. Und wie sind Sie zu diesem Forschungsgebiet gekommen? Also man kann sich vielleicht vorstellen, durch diese Gedanken der Menschen in Afrika, dass sie die miterlebt haben und gesehen haben, was sie eben gerade gesagt haben, wenn es dem Wald schlecht geht, wird es auch uns schlecht gehen. Oder wie sind Sie dahin gekommen?
Meine Frage, fangen wir ganz am Anfang quasi wieder an. Also ich war als Doktorand, dann habe ich da im Wald gelebt, in diesen Camps, mit den Schimpansen geforscht und haben halt Erreger gefunden. Und dann kam sofort die Frage auf, wo kommt es denn her? Mhm. Und zack, sind sie dabei, Fledermäuse zu fangen oder Nagetiere. Ja, und sich anzuschauen, wie ist die Komposition dieser Arten und was beeinflusst sie und wo sind da die möglichen Verbindungen zwischen diesen Tieren und dem Schimpansen in diesem Fall. Mhm. Und die andere Frage war dann, wo geht der Erreger hin? Ist es eine Gefahr für den Menschen? Und ich war ja jahrelang am Robert-Koch-Institut. Und da ist das natürlich eine sehr wichtige Frage, bei Helmholtz natürlich auch. Und dann haben wir angefangen, schon 2004 mit den Menschen zu reden und sagen, wie ist denn euer Kontakt zu den Tieren? Was jagt ihr? Was esst ihr? Und hatten dann die ersten Studien, konnten zeigen, dass diese Erreger tatsächlich teilweise auf den Menschen übertragen werden. Und so hat sich das einfach, indem wir den Spuren gefolgt sind, sind wir automatisch, ohne dass wir vorher gesagt haben, oh, jetzt hier One Health Konzept, das wenden wir jetzt an, sondern einfach, indem wir neugierig waren, im epidemiologischen, ökologischen Sinne gedacht und geforscht haben, sind wir automatisch zu One Health Menschen geworden. Und jetzt steht es auch offiziell obendrauf, was natürlich wunderschön ist.
Mhm. Genau, das Helmholtz-Institut für One Health ist 2021 in Greifswald entstanden. Ihre Abteilung befasst sich damit der Frage, welche Prozesse die Entstehung von Krankheiten begünstigen. Welche sind das? Welche Prozesse sind das? Oder welche groben Schnittstellen?
Ja, also wir arbeiten also ganz viel quasi aus der Ökologie herauskommt und verschneiden das mit Infektionsforschung. Ja, das heißt, zum Beispiel große Fragen, die wir haben, sind wie, wenn wir den Wald verändern durch Abholzung oder auch wieder Aufforstung in einem der Projekte, wie verändern wir die Komposition, also die Zusammensetzung verschiedener Tierarten. Das geht von Säugetierarten, also Fledermäusen, Mäusen, die üblichen Verdächtigen, bis hin jetzt auch zu Arthropoden, also Mückenarten. So, und wo kommen jetzt welche Arten vor? Und was für Krankheits- oder mögliche Krankheitserreger finden wir in diesen Arten? Und wo ist dann der Kontakt zwischen diesen Arten und den Menschen? Ist es, weil die Menschen in den Feldern arbeiten, weil sie den Wald nutzen? Oder ist es, weil sie bestimmte Tierarten jagen? Mhm. So, ne? Und was kann dann eben dort an Erregern überspringen? Und dann gehen wir auch den großen Schritt zu Menschen, dass wir sagen, was kommt wirklich an? Wo finden wir Antikörper dagegen oder finden wir tatsächlich den Erreger? Und ein Kernstück jetzt im Prinzip des gesamten Instituts, aber meine Abteilung ist da natürlich zentral beteiligt, ist, dass wir sagen, wir brauchen wie unter so einem Vergrößerungsglas mal Orte, wo wir ganz genau verstehen, was passiert eigentlich. Und dafür haben wir die sogenannten One Health Exploratorien uns ausgedacht, zusammen mit unseren afrikanischen Partnern, wo wir jetzt wie so eine Art Wetterstation für One Health in bestimmten Gebieten, das sind nur 8 bis 10 Dörfer und eben der Wald drumherum, aber uns wirklich alles anschaut, von Mikroklima bis Klima, bis menschliche Gesundheit im Krankenhaus, in der Bevölkerung, bei den Tieren, bei den Nutztieren, bei den Säugetiere, die Mücken drumherum, wie ich bereits sagte. Und dann parallel dazu haben wir immer unsere Wildtiere, die Menschenaffen-Kohorten quasi draußen im Urwald, denen wir auch folgen, in genau dem gleichen Gebiet. Das heißt, da wollen wir wirklich verstehen, was ist Status quo durch die Veränderungen, die bereits passiert sind, aber wie entwickelt sich das auch in der Zukunft durch die Veränderungen, die eben von uns vielleicht eingeführt werden, weil wir was Positives bewirken wollen oder die sowieso passieren, weil eine Straße gebaut wird oder plötzlich Elektrizität kommt. Wir wollen da mal verstehen, wie bedingen sich die Dinge gegenseitig. Und das kann man dann natürlich in die Breite bringen. Aber wir kratzen so sehr an der Oberfläche, indem wir nur diese Riesenprogramme haben. Deswegen ist unser Ansatz eben, dieses tiefgehende Verständnis dazu erzeugen.
Und wenn wir jetzt mal bei Ihren Reisen nach Afrika bleiben. Ich habe gelesen, Sie haben dort den Ursprung einer Ebola-Epidemie in Guinea identifiziert, weil Sie auch gerade schon Fledermäuse erwähnt haben. Und man findet sich dann da wieder, wie man Fledermäuse fängt. Da ging es um den zufälligen Kontakt eines Kindes mit einer infizierten Fledermaus. Muss man da nicht sagen, vieles ist auch einfach Zufall? Also Sie haben schon erwähnt, wie viele Faktoren Sie da beobachten in diesen Stationen. Aber kann man da richtig Prävention quasi mit reindenken? Oder muss man nicht einfach sagen, vieles ist einfach Zufall? Hätte dieses Kind diese Fledermaus nicht getroffen, wäre es zu dieser Epidemie nicht gekommen?
Also es ist eindeutig so, dass man muss jetzt gucken, über welche Zoonosen wir reden. Also die Salmonelle holen sie sich auch, indem sie das falsche Hähnchenschnitzel irgendwie nicht durchgaren. So, ne? Also das passiert dauernd so. Ja. Aber wenn wir über die Dinge jetzt reden, wie Ebola oder SARS oder so, wir reden zum Glück über extrem seltene Ereignisse. Ja? Und das heißt, das Wort Zufall ist da jetzt nicht verkehrt, zu sagen, es ist wirklich ein dummer Zufall, dass gerade das kleine Kind da in diesem Baum gespielt hat, wo dann eben Ebola gerade in dem Moment wahrscheinlich zirkuliert ist, bei den Fledermäusen so. Trotzdem ist Zufall etwas nicht, wo wir sagen müssen, da können wir nichts machen, das ist ein seltener Zufall. Denn wir können natürlich grundlegende Verhaltensweisen und grundlegendes Wissen verändern. Also denken wir über Tollwut nach in Deutschland. Mhm. Das war ja auch lange ein Problem. Als ich Kind war, hieß es noch bloß kein totes Tier anfassen oder eins, was nicht scheu ist und so weiter. Das waren auch relativ seltene Ereignisse, dass sich jemand bei so einem Fuchs infiziert hat. Das haben wir aber abgestellt durch A, konsequente Impfung, aber auch B, dass wir alle als Kind gelernt haben, halte dich von solchen Tieren fern und fass nichts an, was du tot findest. Ja? Und das heißt, wir können natürlich schon das Wissen schärfen und damit eben die Wahrscheinlichkeit, dass diese dummen Zufälle passieren, stark reduzieren. Und darum geht's.
Mhm. ein Ausbruch, an den ich denke, wenn es um so Zufälle geht, wo es dann vielleicht nicht so zufällig war, muss ich an diesen Mpox-Ausbruch oder beziehungsweise an überhaupt Mpox-Ausbrüche denken. Es gibt ja immer wieder kleinere Ausbrüche und dann gab es jetzt 2022 eine Variante, die zum größeren Ausbruch geführt hat, weil einfach ein neuer Stamm besonders fit war. Dabei wurde ja immer die Ursache einer erhöhten Mobilität der Menschen als Grund angeführt. Also kein Zufall. Also Menschen aus früher eher abgeschiedenen Urwalddörfern bewegen sich jetzt auch raus aus ihren Dörfern durch, ich glaube, es wurde immer angeführt, Autos und Motorräder, die da jetzt verstärkt vorhanden sind. Das heißt, Menschen in kleineren Dörfern haben sich eigentlich ja früher auch immer mal wieder infiziert. Die Erkrankungen sind dann aber nicht weitergegeben worden, weil sie abgeschieden gelebt haben. Das ist doch eine Sache, die man vielleicht auch stärker messen kann, die Mobilität. Messen Sie diese Daten in Ihren Stationen mit?
Genau, also das Thema ist komplex, aber die gestiegene Mobilität ist ein großer Faktor. Ja. Früher auch Mpox, Ebola-Epidemien, da gab es etliche Kleine irgendwo im Urwalddorf, die sind dann vielleicht bis zum Nachbardorf gekommen und nicht weiter, die haben sich quasi selbst auch ausgelöscht. Mhm. Ja. Oder es gab so eine Isolation dieser Gegend. Mhm. Und dann wurde versucht, viele Menschen zu retten, aber da kam auch keiner raus, damit es nicht weitergeht. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr möglich, weil die Mobilität so unglaublich hoch geworden ist. Das ist einer der Faktoren, die ich jetzt eher als Faktor bezeichnen würde, die eben dazu führt, dass diese Übertragungsereignisse größere Konsequenzen haben. Mhm. Ja, dass eben diese Verbreitung stattfindet. Und das werden wir immer mehr und mehr sehen. Das ist aber nur einer der Faktoren. Wir denken, dass auch die Häufigkeit der Übertragungsereignisse in dem entsprechenden kleinen Dorf irgendwo gestiegen ist. Und das liegt daran, dass in vielen Gegenden auch die größeren Wildtiere dort schon weggejagt worden sind. Ja, da gibt es keine Regulierung der Jagd, wie das hier ist, dass man weiß, wir brauchen für eine stabile Tierpopulation müssen wir so und so viele Tiere oder dürfen wir so und so viele Tiere irgendwie erlegen, sondern das ist eben nicht reglementiert. Und so, das wissen wir, ist auch ein Problem im Artensterben, ne, dass eben viel zu viel gejagt wird. Und die Leute fangen dann an, andere Sachen zu jagen. Und sie jagen immer mehr auch kleinere Tiere, die eben früher nicht so im Fokus waren. Mhm. Und da gehört zum Beispiel Eichhörnchen oder also Hörnchen und größere Nagetierarten mit in das Spektrum immer mehr. Und das sind Arten, wo wir jetzt inzwischen wissen, dass das Affenpockenreservoir eben ist bei diesen Hörnchen. Das haben wir jetzt neulich schon publiziert. Mhm. Und eben auch andere Nagetierarten. So. Und das heißt, da hat sich auch was verändert. So, ne? Und damit kommt es immer mehr von diesen Übertragungsereignissen. Und das geht dann auch noch immer weiter, wie Sie richtig sagten, sodass der Erreger auch eine größere Chance hat, sich an den neuen Wirt, an uns anzupassen. Das ist auch gar nicht so einfach für so einen armen Erreger. Der muss ja erstmal sich genetisch anpassen. Und da gibt es eben dann diese Typen, wie Sie erwähnten, die jetzt fit geworden sind, auch bei Menschen zu zirkulieren. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Wir erfassen das in unserem Studiengebiet mit unseren afrikanischen Partnern zusammen mit, indem wir eben vor Ort Kapazitäten aufgebaut haben, die Genome von diesen Erregern zu sequenzieren. Dann wissen wir, wo sie herkommen. Und damit kann man eben diese Mobilität sehr gut zeigen. Die Frage da nur ist, was kann man denn machen? Man kann den Leuten ja nicht ihre Motorräder wegnehmen und sagen, genau, ihr geht jetzt zurück in euer Dorf.
Will man so, ja auch nicht unbedingt.
Ja, nee, das ist ja, genau. Also die sollen ja auch Teil der Weltgemeinschaft werden. Aber die Weltgemeinschaft wächst immer mehr zusammen. Und die Erreger, sobald sie bei Menschen gelandet sind, haben eine viel bessere Chance inzwischen, sich global zu etablieren, als es früher der Fall war. Also ich sage gerne, wir sind ein Traum für jeden neuen Erreger. Und das ist natürlich nicht gut.
Ja, irgendwann steigt der Erreger ins Flugzeug und fliegt um die Welt.
Genau, das haben wir ja auch bei den Affenpocken, bei dem westafrikanischen Typ gesehen, der war ja ruckzuck um die Welt. Da gab es eine große Party und das war's.
Ja, genau. Und was da vielleicht auch mit reinspielt, dass die Tiere auch gezwungen sind, uns Menschen näher zu rücken. Also es ist nicht nur die Mobilität, sondern wir rücken den Tieren ja ehrlich gesagt auch auf den Pelz. Also zum Beispiel durch Besiedlung ihrer ursprünglichen Lebensräume. Hat das einen ähnlichen Effekt, dass wir uns einfach näher kommen, räumlich?
Ja, also manche Tiere rotten wir halt aus und andere, die überleben wir, das sind die sogenannten Kulturfolger, ne? Die schaffen es, sich an uns Menschen anzupassen. Und wenn die dann Glück haben, dass sie nicht besonders schmackhaft sind oder genug Fleisch hergeben, dann haben sie eine gute Chance, sich bei uns Menschen anzusiedeln. Und das ist schon, ja, da muss man vorsichtig sein, ne? Also es gibt bestimmte Arten, die eindeutig ein Risiko darstellen. Andere Bergen vielleicht auch ein Risiko, wie bestimmte Fledermausarten, ja, die ja immer so gerne als Quelle aller neuen Zoonosen dargestellt werden. Aber da muss man auch sagen, dass die Anwesenheit von Fledermäusen und Flughunden, also diesen fruchtfressenden Fledertieren, unglaublich wertvoll auch ist für die Menschen. Denn so eine Fledermaus frisst tonnenweise Insekten, was wiederum hilft, dann die über Insekten übertragenen Erreger zu reduzieren. Ja. Und die fruchtfressenden Fledermäuse verbreiten Samen. Das heißt, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht sagt, wir machen unsere Dörfer jetzt hier fledermausdicht und dann haben wir kein Risiko mehr. Sondern da muss man immer Kosten und Nutzen abwägen. Und das ist etwas, was wir auch versuchen zu machen, eben mit diesem One Health-Ansatz. Es ist nicht nur, geht nicht nur darum, böse Reservoirtiere zu finden, in Anführungsstrichen bitte, auf die wir ja zugehen, ja, sondern auch zu gucken, was bringen denn diese Tiere auch den System und den Menschen im Endeffekt. Und das ist deswegen relativ komplex und deswegen braucht man eben diese tiefgehenden Daten.
Wenn Sie untersuchen, wie die Nähe von Mensch und Tier und die gegenseitige Ansteckung auch sich auswirkt auf den Menschen im Bereich von One Health, kann man da böse gesagt von sowas wie einer Einbahnstraße sprechen oder untersuchen Sie dabei auch die Auswirkungen von uns Menschen auf die Tiere?
Ja, also das One Health Konzept, das ist eine Diskussion, da kann man lange drüber reden, sollte nicht anthropozentrisch sein. Es geht nicht nur darum, dass wir geschützt werden. Und das ist auch logisch, denn indem wir auch die Tiere zum Beispiel vor unseren Krankheitserregern schützen, dass zum Beispiel das Risiko, dass wir humane Erreger auf Wildtiere übertragen, ist ja durchaus gegeben. Ja. Aber auch, indem wir die Umwelt besser schützen und versuchen, die Ökosysteme möglichst intakt zu lassen, schützen wir natürlich die Ökosysteme. Und im Umkehrschluss aber wiederum ist das besser für die Tiere und dann wiederum besser für unsere Gesundheit. Das heißt, das Ganze ist schon zirkulär und nicht unidirektional zu denken. Das ist sehr, sehr wichtig, denn das ist das Grundprinzip dieses Konzeptes. Ne? Also wir tun was Gutes auf der einen Seite und gleichzeitig haben wir einen positiven Effekt auch auf den anderen Seiten. Und das ist sehr wichtig.
Also zum Beispiel, wir schütten weniger Plastik ins Meer, was den Fischen gut tut und dann aber sich auch nicht als Mikroplastik bei uns auf dem Teller wiederfindet, wenn wir Fisch essen zum Beispiel.
Ganz genau. Also diese Art zirkulären Prozesse sind eben genau das, wo wir versuchen müssen, eben ja, zu intervenieren, soweit es geht.
Kommt es dann mal vor, dass Sie in Affen in Afrika tatsächlich menschliche Erreger finden? Ist das mal passiert?
Ja, also das ist einer der frühen Befunde, die wir, ich glaube, 2008 dann publiziert haben, dass wenn wir uns Atemwegserkrankungen, also schwere Atemwegserkrankungen bei Schimpansen initial, später haben wir das auch bei Bonobos und bei Gorillas gefunden, untersuchen, dann finden wir keinen neuen Erreger, der irgendwie aus der Umwelt kommt, sondern wir finden unsere Erreger. So, und das war damals ein Riesenaufschrei in der Artenschutz-Community und Primatologen-Community, die gesagt haben, oh, wir gefährden die Tiere, wir wollen sie ja schützen, wir wollen sie ja studieren und verstehen und müssen jetzt diese Projekte dicht machen. Das war wirklich eine große Diskussion.
Weil man davon ausgegangen ist, dass die Tiere sich während dieser Projekte angesteckt haben?
Oder? Weil es eindeutig so ist, dass wir als Wissenschaftlerinnen und unsere Assistenten, die aus den Dörfern kommen, die Erreger in den Wald zu den Tieren gebracht haben. Ja. Das ist bekannt bei der Forschung, das ist ein großes Problem bekannt beim Tourismus. Also wenn Sie an die Berggorillas denken, das ist ja so eins der Flagship-Species und super Conservation-Effekt. Ja? Also, aber wir bringen gleichzeitig die Gefahr mit, dass wir Erreger einschleppen. Und als wir das eben bewiesen haben, alle haben das immer so ein bisschen gewusst, aber als wir es bewiesen haben, gab es dann eben diesen Aufschrei. Und es gibt jetzt internationale Richtlinien, wie man eben Hygienemaßnahmen einrichtet, ja? Dass man Abstand hält, dass man nicht mit Husten und Schnupfen zu den Tieren geht und so weiter, dass man Mundschutz anzieht. Also genau die Regeln, die wir alle gelernt haben bei Corona eigentlich, die wenden wir bei den wilden Menschenaffen schon sehr lange an und wirklich fast alle Projekte, die ich kenne, haben mindestens einen Teil dieser Regel inzwischen in ihrem Programm und das ist, glaube ich, der konkreteste, direkte, fassbare Erfolg meiner Forschung auch überhaupt, dass wir das damals publiziert haben und daran arbeiten wir natürlich auch weiter. Also das ist eindeutig so. Und das ist, ganz kurz dazu, das ist natürlich Artenschutz. Aber wie gesagt, auch da, wenn wir über Corona, SARS-CoV-2 zum Beispiel nachdenken, wissen wir, dass wenn wir so einen Erreger übertragen, dass der bei den Tieren in die Zirkulation kommen kann. Da gibt es ein Beispiel bei den Weißwedelhirschen in den USA. Der Erreger zirkuliert da. Er verändert sich natürlich und kann natürlich dann verändert auch wieder auf den Menschen zurückkommen, weil wir die Tiere jagen oder weil wir nahen Kontakt haben. Auch da ist es zirkulär, dass es auch für uns wichtig ist, nicht irgendwelche Wildtiere zu infizieren. Mhm.
Das heißt, die Erreger haben sich dann angepasst und passen sich dann ein weiteres Mal an und verändern sich dadurch.
Genau, wer weiß, was da für eine Veränderung ist. Mhm. Ne? Und dann haben wir wieder einen anderen Typen dieses Erregers. Ja.
Sie haben vorhin schon einmal den Klimawandel erwähnt und die Auswirkungen des Klimawandels, dass das auch Gesundheitsrisiken verstärken kann. Mhm. Welche klimaabhängigen Daten werden dafür ausgewertet?
Ja, also das Klima, das ist ganz klar und das ist auch ja, sehr allgemein bekannt, verändert natürlich zum Beispiel die Komposition von Arthropoden, also wo kommt welche Mücke vor und diese Art Faktoren. Mhm. Es kann aber auch uns Menschen selbst beeinflussen, wie sind unsere Atemwege, wenn es sehr trocken ist, weiß man, ne, dass man eher eine schwere Lungenentzündung kriegt. Also gerade in Westafrika in der Trockenzeit haben sie die schweren respiratorischen Erkrankungen. In der Regenzeit hat jeder so den normalen Husten und Schnupfen. Ne? Also das ist einfach, das beeinflusst uns auch direkt. Das heißt, sowohl die Vektoren, Reservoire werden beeinflusst, als auch eben dann wir als Mensch direkt. Und wir konkret erheben diese Daten in den One Health Exploratorien, die ich bereits erwähnte, wo wir eben versuchen, alle Faktoren zu erfassen. Und da haben wir Klimastationen, da sind wir jetzt Teil so einer afrikanischen Klimainitiative, da haben wir so Klimastationen aufgebaut, die eben kontinuierlich komplexe Daten des Klimas messen. Und zusätzlich haben wir so Mikroklimalogger ausgebracht, vom Dorf bis in den Wald hinein. Denn die Maus und auch die Mücke, die lebt ja in einem Mikroklima. Die klebt irgendwo an einem Blatt oder die ist irgendwo auf dem Boden unterwegs. Und das Klima kann nochmal ganz anders sein als das, was diese Stationen messen. So, das heißt, da erheben wir jetzt systematisch Daten. Wir haben in der Vergangenheit den Aspekt Klima immer nur eher indirekt über wie hat sich der Lebensraum verändert, ist es jetzt viel trockener und so weiter, mit einbezogen. Aber genau dazu haben wir jetzt noch keine konkreten Publikationen zum Beispiel. Das ist unser großes Ziel, das Klima immer mehr mit einzubinden. Denn ich weiß aus persönlicher Erfahrung, der Urwald, wo ich da meine Doktorarbeit gemacht habe, der Thai-Nationalpark an der Elfenbeinküste, selbst in der Trockenzeit konnte man da immer, also sah man nichts, weil alles voller Blätter war. Mhm. Es gab nie trockenes Laub auf dem Boden. Und wenn man jetzt durch diesen Wald läuft, da in der Trockenzeit, dann sieht man plötzlich 10 Meter weiter, es rascheln die Blätter am Boden, das ist quasi wie Herbst bei uns und das war früher nicht so. Und da reden wir nur über 20, 25 Jahre, das ist nichts in den großen Zeiträumen. Ne?
Das ist natürlich eine Veränderung, die Sie sehen und fühlen können. Haben Sie in den gemessenen Daten dann jetzt innerhalb des Messzeitraums auch schon Veränderungen im Klima wahrgenommen?
Also wir bemessen das Klima und da gibt es eben diese Veränderung, dass die Extreme größer werden und es wird trockener und es wird auch mehr Starkregen und solche Sachen. Mhm. Aber wir haben jetzt den direkten Bezug zu den Infektionskrankheiten noch nicht hergestellt. Das ist das, warum wir jetzt eben mit einem neuen Institut haben wir ja die Chance, wirklich Langzeitprojekte anzuschieben. Das ist das Tolle bei Helmholtz, ja, dass wir eben diese Großprojekte, Sie kennen vielleicht die Polarstern und also so Großprojekte, die dann auch lange Zeiten laufen. Das war vorher am Robert-Koch-Institut, waren es eher so kleinere Projekte, die man dann eingeworben hat und so weiter. Jetzt haben wir die Chance, eben diese Art Wetterstation für One Health zu etablieren. Und da werden wir dann die Daten haben. Aber momentan kann ich noch nicht sagen, wir finden diesen neuen Anthrax zum Beispiel, den wir da entdeckt haben, öfter, weil das Klima sich verändert hat. Mhm. Oder das, so weit sind wir leider noch nicht.
Ja, auf Deutschland bezogen wird ja häufiger mal das Beispiel genannt, dass jetzt die Tigermücken auch nach Deutschland oder auch in den Norden Deutschlands vordringen, weil es eben immer wärmer wird. Gibt es da für Deutschland weitere Beispiele, die Sie vielleicht nennen können?
Ja, also in Deutschland gibt es verschiedene Beispiele und wir wollen und sollen hier auch vor Ort ein bisschen aktiver werden. Also wir arbeiten nicht nur in den Tropen, sondern hier jetzt auch in der Greifswaldregion versuchen wir auch so eine Art One Health Exploratorium aufzubauen mit unseren Gründungspartnern zusammen, also der Uni und der Uni Medizin und dem Friedrich-Löffler-Institut. Also das ist sehr spannend und da sind wir eben in dieser Aufbauphase. Das heißt, da wird noch mehr kommen, aber zum Beispiel haben wir angefangen mit den Kollegen von der Moorforschung hier zusammenzuarbeiten. Denn da ist ja die Idee, über die Wiedervernässung der Moore, der landwirtschaftlichen Fläche, CO2-Freisetzung zu reduzieren, beziehungsweise ultimativ irgendwann wieder zu binden. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wie verändert sich dann die Zusammensetzung der Tierwelt in diesen Flächen? Und da habe ich einen Nachwuchsgruppenleiter hier in Jagogarten, der hat super Methoden entwickelt, wie man eben über Umwelt-DNA-Analysen, also man nimmt nur so Abstriche von Blättern und im Labor kann man dann sagen, was für Tiere kommen da jetzt vor. Also man kann sehr leicht und schnell Biodiversität erfassen. Helfen mir jetzt den Kolleginnen eben zu schauen, wie verändert sich dann die Biodiversität außerhalb der Pflanzenwelt. Und dann zusammen mit dem Friedrich-Löffler-Institut, da ist eine tolle Kollegin, die sich jetzt schon anschaut, was kommen für Mückenarten zum Beispiel vor und was für Erreger in diesen Mücken. Das heißt, wir monitoren das, um eben zu wissen, was passiert und nicht blind irgendwelche Aktionen zu machen. Das halte ich sehr wichtig, das auch transparent öffentlich zu machen, weil natürlich Ängste da sind von Leuten, die sagen, kriegen wir jetzt wieder die Malaria oder irgendwie so etwas. Ja? Und da muss man einfach mit Daten und Evidenz eben dann diskutieren und zeigen, nein, es ist nicht so. Oder wenn es so ist, ja, was total unwahrscheinlich ist, aber was macht man denn dagegen? Kann man zum Beispiel in dem ökologischen Gleichgewicht aufpassen, dass die Prädatoren, also die Beutegreifer von Mücken wiederum eine Chance haben, sich zu etablieren, um eben da gegenzusteuern, solche Geschichten. Aber da sind wir noch ganz am Anfang und da freue ich mich aber sehr drauf, weil die Gegend hier ist doch viel, viel spannender, als ich ursprünglich dachte, als ich hier gezogen bin.
Das ist schön zu hören, tatsächlich. Sie haben jetzt schon das Beispiel Moore genannt. Können Sie sagen, was so die größten Eingriffsgebiete sind in Tier oder Umwelt in Deutschland, wo der Mensch am deutlichsten eingegriffen hat, was dem Menschen dann selbst am meisten schadet? Also Moore sind ja immer so ein Beispiel, aber vielleicht auch sowas wie Wald oder zu große Besiedelung, also man nimmt den Tieren den Platz weg. Gibt es da etwas, was besonders ausschlaggebend ist aus Ihrer Sicht in diesem One-Health-Gedanken?
Diese Moore sind für mich ein sehr spannendes Thema, weil es eben hier ein tolles Team gibt und vor der eigenen Haustür auch Versuchsflächen und so weiter. Und das andere ist aber auch der Waldumbau, was auch hier in der Gegend ein großes Thema ist. Denn wir wissen, wir müssen dem Waldsterben entgegensteuern. Wir haben viel zu viel dieser großen Monokulturen und so weiter. Und auch da gibt es hier vor Ort Initiativen, mit denen wir jetzt anfangen, hier zusammenzuarbeiten. Wir haben da die ersten Mikroklimalogger ausgebracht, um eben mit den Kollegen, die da viel Erfahrung haben, zu schauen, was funktioniert wirklich am besten. Und auch da versuchen wir im Augenblick eher von dieser Ökologie-Seite her zu schauen, können wir mit diesen Umwelt-DNA-Untersuchungen systematisch und longitudinal erfassen, was ist die Artenzusammensetzung überhaupt? Wie verändert sie sich wirklich? Ja, weil ganz oft ist man ja auf das beschränkt, was man so mal eben im Fernglas oder beim durch den Wald laufen sieht. Ja. Und da gibt es noch etliche Lücken. Und das andere ist eher dann, was wir uns auch schon angefangen haben anzuschauen, ist mit das Interface auch Mensch-Tier hier vor der eigenen Haustür. Wir haben ein Projekt mit dem Friedrich-Löffler-Institut zusammen, wo wir uns eben anschauen, was für ein großes Spektrum an Viren, Bakterien, Parasiten kommen denn überhaupt vor in den Tieren, die hier erlegt werden, in der Jagd. Mhm. Ja, also da gibt es natürlich eine gute Veterinärkontrolle und so weiter. Die ist aber natürlich gezielt auf das, was wir alles kennen. Und es ist erstaunlich, ich habe dann immer mit den Kollegen gesprochen, in Afrika weiß ich von jedem toten Schimpansen ganz genau, was für ein Spektrum ein Erreger der hat. Aber wissen wir das von dem Reh und dem Wildschwein und dem Marderhund und was hier alles erlegt wird? Mhm. Das haben wir mit diesen Methoden nie untersucht. Und das haben wir jetzt angefangen, eben zusammen mit dem Friedrich-Löffler-Institut. Die haben da sehr viel Erfahrung, haben auch da den Hut auf in diesem Projekt. Aber wir sind da zum Beispiel zu Antibiotikaresistenzen bei diesen Tieren beteiligt. Und das halte ich für sehr spannend und es ist erstaunlich viel nicht bekannt, auch vor der eigenen Haustür.
Das heißt, es wurde vorher immer eher geschaut, welche Erreger sind in dem Tier und dann wurde das festgehalten. Aber wenn ein neuer gefunden wurde, dann wurde das eher nicht untersucht. Und jetzt ist das aber was weitergegeben wird und auch untersucht werden kann?
Es wurde ja nicht mal nach dem Neuen geschaut. Wir haben immer nach denen geschaut, wo wir initial beim Menschen gefunden haben, oh, der Mensch hat ein Fuchsband, wo kommt er denn her? Aha, vom Fuchs. Ja. Und nach diesen Erregern gucken wir jetzt, oder die Trichinen, ja. Es wird nur nach denen gesucht. Es wird nicht systematisch nach allen möglichen Erregern gesucht, was auch teuer ist, was man jetzt nicht systematisch für alle erlegten Wildschweine machen sollte. Aber in so einem Projekt, dass man eben sagt, wir haben eine repräsentative Anzahl der verschiedenen Wildtierarten, die es hier gibt, die gejagt werden. Und da schauen wir mit diesen tollen Hochdurchsatz-Sequenziermethoden rein, was gibt es denn? Die Erreger werden im größten Fall nicht relevant und eine Gefahr für Menschen sein. Aber wir wissen dann, dass es sie gibt und sie tragen dazu bei, die Diversität an Erregern erstmal zu beschreiben. Und das kann man darauf basieren, kann man sagen, oh, da sind schon so ein paar drunter. Die sind jetzt noch nicht beim Menschen, das heißt, bei dem engen Kontakt wird es wahrscheinlich kein Übertragungsrisiko geben, aber da sollte man ein bisschen tiefer bohren. Ist da wirklich nichts? Und dann kann man eben sich auf diese Erreger fokussieren.
Hm. Weil Sie gerade Antibiotikaresistenzen angesprochen haben und wir vorhin darüber geredet haben, dass wir Menschen ja leider sehr oft dazu neigen, eher auf uns zu schauen, wo die Gefahren für uns entstehen können. Sind Antibiotikaresistenzen eine große Gefahr für Tiere und Umwelt auch, würden Sie sagen? Weil wenn man davon liest und hört, ist es immer eher die Gefahr für den Menschen, die davon ausgeht.
Ja, also Antibiotikaresistenz ist ein klassisches und wichtiges One-Health-Thema, ne? Weil, wie Sie richtig sagen, also der Mensch ist betroffen, Tiere sind auch betroffen und das Ganze landet dann in der Umwelt, wobei auch in der Umwelt Antibiotikaresistenzen entstehen. So, deswegen haben wir hier am Helmholtz-Institut für One Health auch eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt. Die wird geleitet von der Katharina Schaufler. Vielleicht wäre das auch nochmal eine Interviewpartnerin für Sie in der Zukunft. Die schaut sich eben ganz genau an, wo gehen die Resistenzen hin und wo kommen sie her? Also vom Menschen aus dem Krankenhaus hier ins Abwasser, dann in den Bodden. Ja, und aber wie geht es dann auch weiter? Was kommt bei den Nutztieren vor? Die schaut jetzt in diesem Projekt, was ich eben erwähnte, sich an, was kommt bei den Wildtieren vor? Und wie kann es dann und kann es dann zurück zu Menschen kommen? Und das ist alles noch nicht gut verstanden. Und der Einfluss dieser Resistenzen in ihren Ökosystemen ist nicht gut verstanden, in der Umwelt also. Und dann beim Tier, gut, die Wildtiere werden jetzt nicht behandelt, ne? Deswegen ist die Resistenz dann da weniger ein Problem, sondern natürlich schon eher ein Problem, wie geht es vom Wildtier vielleicht auf dem Nutztier oder auf den Menschen über. Aber das ist trotzdem eben dann ein Thema, wenn es bei den Nutztieren und Haustieren landet, wo dann bestimmte Antibiotika auch nicht mehr wirken. Und das ist natürlich immer so, historisch haben die Humanmediziner auf die Landwirte und die Tiermediziner gezeigt und haben gesagt, naja, die setzen ja sogar Antibiotika für die Mast ein und so weiter. Ja. Da hat sich extrem viel getan. Mhm. Ja, das ist wirklich stark reduziert, was da passiert. Aber natürlich wird Antibiotikum weiter eingesetzt, wo nötig. Und die Tiermediziner und die Landwirte haben auf den Menschen gezeigt, bei jedem Husten und Schnupfen wird ein Antibiotikum verschrieben. Mhm. Da hat sich auch schon viel getan. Ja, aber trotzdem ist es schön, dass dieses Aufeinander mit dem Finger zeigen abgenommen hat, sondern eher, wie finden wir gemeinsam eine Lösung und wo sind wirklich die Probleme und wo kann man da an den Stellschrauben drehen? So, aber wie gesagt, das ist ein Thema, das ist so komplex und groß, dass wir da extra eine hervorragende Kollegin für eingestellt haben, mit einem ganzen Team drumherum.
Prima, das werden wir uns natürlich merken. Würden Sie aber generell sagen, es braucht in der Bevölkerung, aber auch vor allem vielleicht in der Politik, mehr Verständnis für diese Zusammenhänge oder für dieses große ganze One Health, dass da aktiver an diesen Zusammenhängen gearbeitet werden kann?
Ich denke, auf jeden Fall, ja, das ist etwas, was wir sowohl als auf der globalen Ebene machen sollten, was wir aber auch hier auf deutscher Ebene machen sollten und dann regionaler Ebene. Und die Sorge ist immer so, kostet das denn was? Kostet das mehr? Mhm. Ich glaube im Endeffekt, und da gibt es auch schöne ökonomische Studien zu, es kostet weniger, ja, weil wir ja gemeinsam ein Problem identifizieren und nicht versuchen, in unserem Fachbereich eine Lösung zu finden, sondern eben mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen eine Lösung zu finden und zu schauen, können wir wirklich die Ursachen abstellen? Und wir wissen, dass Prävention immer günstiger sein wird, als dann dem Problem hinterher zu rennen und dann versuchen, alle zu behandeln oder zu impfen und die ganzen ökonomischen Schäden, wie wir sie bei Corona ja gesehen haben. Ja. Also das ist natürlich nicht einfach, weil wir auf der einen Seite es nicht so gewohnt sind, mit anderen Disziplinen zu reden. Manchmal ist auch das Vokabular gar nicht da oder man verwendet das gleiche Wort für was anderes. Das heißt, gemeinsame Ziele identifizieren ist Arbeit. Ja, und das ist auch teilweise Problem dessen, wie unser Erfolg gemessen wird als Individuum, aber auch als Ministerium oder als Institut, dass wenn man da was zusammen macht, dann teilt man natürlich auch irgendwie, ne? Und dann hat man weniger dieser Sichtbarkeit. Und also das sind auch unsere menschliche Natur, diese Heikelkeiten, wo wir dran arbeiten müssen. Das heißt, ich glaube, wir können da noch viel mehr machen. Ich bin sehr froh, dass wir diese One Health Plattform in Deutschland haben, da ja der politische Wille schon war, wenigstens die wissenschaftliche Community zusammenzubringen. Mhm. Und ich weiß auch, dass es interministerielle Arbeitsgruppen und Roundtables gibt zu solchen Themen. Zum Beispiel bei Antibiotikaresistenz gab es oder gibt es diese Art Arbeitsgruppen. Das ist schon sehr schön, aber die Frage ist natürlich, braucht man noch mehr und garantiert kann man da noch mehr machen. Ja. Das Gleiche wäre auf WHO-Ebene zum Beispiel, ne, Weltgesundheitsorganisation, sollten die mehr mit dem United Nations Umweltprogramm zusammenarbeiten, ja, dass man sagt, wie kann man denn diese Katastrophen verhindern? Mhm. Wie kann man da auf der Umweltseite etwas machen und können wir da zusammen Projekte finanzieren, was im Endeffekt günstiger wird?
Ja. Was wären denn noch so Beispiele für dieses Mehr, was passieren muss? Also was folgt daraus praktisch? Was muss noch getan werden konkret? Also vielleicht öffentliches Gesundheitssystem in allen Ländern, in ärmeren Gegenden der Welt vielleicht besonders fördern? Oder was sind so die Forderungen, die sich aus Ihrer Forschung ergeben?
Ja, also aus unserer Forschung, wir versuchen ja, solide Daten zu liefern, Evidenz. Denn wir denken immer nur nach Bauchgefühl, dann große Entscheidungen zu treffen oder auch Modelle, globale Modelle auf schwachen Daten, alten Daten laufen zu lassen, ist gefährlich. Ja? Das heißt, wir sind eher wirklich auf der Evidenzgenerierungsseite. Aber das ist natürlich etwas, wir wollen das auch in die Politik bringen und in die Bevölkerung bringen. Und ich denke, da ist ganz, ganz wichtig, und das haben wir vorher auch angesprochen, die große Mobilität. Wir sind eine Bevölkerung auf dieser Erde, egal ob wir uns mögen oder nicht. Ja? Und da ist es extrem wichtig zu sehen, dass wir auch Gesundheitssysteme auf der Humanseite, auch auf der Veterinärseite und der Umweltseite global stärken müssen. Also es bringt nichts, eine kleine Mauer um Deutschland zu bauen und uns hier wohlzufühlen, in unserem im globalen Vergleich sehr gut aufgestellten System dann heimisch zu fühlen. Ne? Sondern wir müssen auch gucken, wie können wir die Länder unterstützen, wo eben aus teilweise historischen Gründen, mit denen wir auch was zu tun haben, doch die Gesundheitssysteme und das Verständnis für One Health und die Wichtigkeit der Ökosysteme und der Biodiversität stärken, ohne den Menschen ihre Lebensgrundlage zu nehmen. Das heißt, das können wir nicht im Top-Down-Approach machen, dass wir sagen, wir hier im Norden wissen, wie es geht und ihr macht das jetzt so und so. Das müssen wir natürlich auch dort mit der lokalen Regierung, aber vor allem mit der lokalen Bevölkerung zusammen machen. Und das ist auch etwas, was wir sehr ernst nehmen, zum Beispiel diese One Health Exploratorien. Das Design ist zusammen mit den Leuten in den Dörfern gemacht. Das ist ein Co-Design mit ihnen, das ist nicht unser Design. Ja, und das ist sehr wichtig, denn die kennen die Probleme und die haben vielleicht auch Lösungen, die einfach noch nicht zum Tragen gekommen sind oder nicht mehr möglich sind. Also das heißt, global Gesundheitssysteme stärken ist im breiten Sinne One Health System im Prinzip, ist unglaublich wichtig.
Wir bleiben hier in den Synapsen auf jeden Fall dran und versuchen, alle möglichen Bereiche weiterhin auszuleuchten, in denen Gesundheit, Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt und Klima auch zusammenlaufen. Herr Lindertz, vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Forschung und ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
Ja, vielen Dank.
Ich bin Beke Schulmann. Ich sage Tschüss für heute und in 2 Wochen gibt es hier die nächste Folge Synapsen. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort findet ihr auch noch viele weitere tolle Podcasts, von denen ich euch jetzt zum Schluss noch einen ans Herz legen möchte.
Rätselhafte Symptome. Ein Arztbesuch nach dem anderen. Was ist, wenn der eigene Körper plötzlich zum Mysterium wird?
Er hat gesagt, dass er das nicht weiß, ob ich das überleben werde.
Und dann bin ich dort zusammengesackt. Also ich bin mitten im Raum zusammengesackt.
Diese Menschen wissen einfach nicht mehr weiter. Ihr Leben ist komplett aus den Fugen geraten. Und genau um diese Menschen geht es hier. Ich heiße Anke Christians und in meinem Podcast nehme ich euch mit auf spannende Medizinabenteuer. In jeder Folge geht es um eine ganz persönliche Geschichte.
Und dann haben die ein CT gemacht von meiner Lunge und haben gesagt, sofort auf die Intensivstation. Ihre Lunge ist komplett weiß, komplett voll mit Entzündungsherden.
Es ist wie im Krimi. Eine Jagd nach Indizien, nach Spuren und Beweisen. Die Ermittler sind engagierte Ärztinnen und Ärzte, die alles tun, um der rettenden Diagnose auf die Spur zu kommen.
Und bei Frau Buse hat diese diätetische Maßnahme überhaupt keinen Effekt gebracht, was mich ausgesprochen irritiert und fast schon empört hat.
Diese Ärzte haben alles gemacht, um mir mein Leben zu ermöglichen.
Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner und Medizinerinnen staunen.
Das ist eine wirkliche Rarität. Auch in langjähriger Erfahrung habe ich dann nur noch ganz wenige Fälle gesehen.
Jetzt reinhören in Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.